Und jetzt nochmal genau in die Augen schauen von den beiden Kindern. Und das sagt schon alles über die beiden, finde ich. Und jetzt schaust du in mein Gesicht, 20 Jahre später, gezeichnet von Erziehung, von Kindererziehung. Tiefe Furchen, wie ein umgepflügter Acker. 20 Jahre später. Ja, mein Name ist Oliver, ich habe zwei Kinder. Für die, die mich nicht kennen und liebe Gäste, die sind inzwischen, Hanna ist gerade erst im Januar 18 geworden und der Sebastian ist 21, der ist schon vor 3 Jahren ausgezogen. So, die sind schon groß. Aus dem Haus ist der Sebastian, Hanna plant es auch schon. Ja, verheiratet bin ich mit Annette und ja, das war ein langer Weg, bis die beiden erwachsen geworden sind. Der Titel Erzogen, Verzogen und Überzogen, der zeigt schon meine ganze Überforderung, die da drin steckt in diesem Thema, in diesen 20 Jahren Erziehung. Aber man muss schon sagen, Erziehung macht uns irgendwie alle, zumindest an gewissen Punkten gleich. Da spielt es keine Rolle, ob du einen Titel hast, Akademiker bist, irgendwas bist. In der Familie, in der Erziehung, da kommen wir alle sowas an unsere Grenzen. Hier und dort brauchen Hilfe, wissen nicht mehr weiter. Selbst wenn du Erziehungswissenschaftler bist oder Erzieher oder Erzieherin, das spielt irgendwie an gewissen Punkten keine Rolle, weil zu Hause ist zu Hause und man kommt so sehr manchmal an seine Grenzen. Und das Gute und das Schöne liegt mit dem Frustrierenden manchmal so eng beieinander. Ja, mein Sohn, der Sebastian, da gab es viele Jahre, wo ich die Beziehung verloren habe. Wie sagt meine Kollegin so schön, Erziehung ist Beziehung. Und wenn ich an ihn denke, dann gab es viele Jahre, wo ich diese Beziehung verloren habe. Das war vor allem sehr schmerzhaft für ihn und natürlich für mich auch sehr schmerzhaft. Weil das hätte ich gerne vermieden, dass das passiert. Es geht so weit, dass ich immer noch keine Bilder angucken kann vom Alter 12, 13, 14. Wenn ich ihn da sehe, dann sehe ich den kleinen Jungen, der mich gebraucht hätte. Und ich war nicht in seinem Leben. Ich hatte nicht die Beziehung. Er war dann alleine und hatte mich nicht. Ja, die Predigt besteht heute hauptsächlich aus 4 Übungen. Wir machen 4 kurze Übungen zusammen. Und dann kommt noch ein Punkt, ich nenne den mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, wie Thorsten gesagt hat, wir sind im Thema Sprüche. Und ich möchte noch mal kurz eine kleine Einleitung aus einem Bibellexikon lesen, was überhaupt das Buch bedeutet und der Name. Der hebräische Titel des Buches ist Mishle, Mehrzahl von Maschal, bedeutet Gleichnisse, Bildreden, also Bildhaftmachung von Lebensregeln durch Vergleiche, durch Heranziehen von Beispielen aus dem Alltagsleben. Es ist also ein Buch der Bildreden und der Gleichnisse, der Vergleiche. Ich fände es eigentlich besser, wenn der Titel nicht Sprüche wäre, sondern das Buch der Bildreden und der Gleichnisse. Ich glaube, das ist nicht so gerade die Stärke von uns Deutschen, wenn es so um Bilder geht und die vielleicht zu interpretieren. Wir lieben doch eher, glaube ich, so die Fakten, Klarheit. Der Dirk Ratjen, der möchte seine Statistiken, der möchte es einordnen in ein Koordinatensystem. Bilder können uns ein bisschen nervös machen. Was will dieses Bild mir jetzt sagen? Übrigens, in Matthäus 13, Vers 3 steht von Jesus, er redete vieles von ihnen in Gleichnissen. Das war Jesu hauptsächliche Art und Weise, zu den Menschen damals zu predigen und diese Wahrheiten, die da drin stecken, zu zeigen. Manchmal sehr offensichtlich, sehr klar, sehr schwarz-weiß, manchmal versteckt, sehr rätselhaft. Heute redet man von Storytelling in aller Munde, wie wichtig, auch als Lehrer und so weiter. Jesus hat das schon lange gemacht. Storytelling. Also das heißt, wenn wir das Buch der Gleichnisse und Bild reden, die Sprüche, wenn wir die aufschlagen, das Buch, was passiert dann? Ja, dann sprechen zu uns Bilder. Dann kriegen wir ein Bild gemalt, dann kriegen wir ein Gleichnis gezeigt und dann müssen wir überlegen, was steckt an Wahrheit für mich da drin? Und deshalb möchte ich jetzt 4 Übungen machen, wo wir kurz Bilder zu uns sprechen lassen. Bei den Übungen bitte nicht mitlesen, nicht aufschlagen, sondern nur zuhören, wenn ich diese Verse lese. So, wir beginnen mit der ersten Übung. Und ich bitte dich mal zu Hause kurz die Augen zu schließen. Bitte jetzt und nur auf den Vers aus Sprüche Kapitel 26, Vers 27 zu lauschen. Ab jetzt. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und wer mit Steinen wirft, wird selbst getroffen. Ja, öffne mal deine Augen. Na, was für ein Bild haben wir jetzt im Kopf? Eine Grube, fällt man rein, wenn du das anderen machst, anderen gräbst, wenn du mit dem Stein wirfst, was passiert? Du wirst selber getroffen. Wenn du jetzt da eine Wahrheit formulieren müsstest für dich, wie würde die lauten? Bei mir würde sie ungefähr so lauten: Wenn du dem anderen etwas nicht gönnst, ihn nicht unterstützt, ihn eher sogar ausbremst, dann kommt es auf dich zurück. Das ist wie eine Grube, die du gräbst. Wenn du mit dem Stein wirfst auf jemand, zum Beispiel Worte benutzt, die ihm schaden, Gerüchte verbreitest, verletzende Worte benutzt, ja, was passiert dann? Das kommt auf mich zurück. Wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es wieder raus. So ungefähr würde ich die Wahrheit für mich formulieren. Übung Nummer 2. Gleiche Vorgehensweise. Schließ die Augen und lass mal das Bild entstehen. Ich lese Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Ja, jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Wisst ihr, was mir zuerst eingefallen ist zu diesem Vers? Ein weiteres Bild. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Das heißt, man muss von Anfang an dranbleiben, vermitteln, Wert vermitteln, Glauben vermitteln, von früh beginnend bis so weit, dass die Kinder selbstständig sind und spätestens dann aus dem Haus gehen. Beim Glauben auch. Was und wie vermitteln wir den Glauben? Junge Eltern, wie vermittelt ihr den Glauben? Da gibt es Möglichkeiten von Hausandachten, Morgenandacht. Und wenn ich von einer Andacht spreche, dann musst du nicht ein Bild von einer Stunde in den Kopf bekommen, sondern es können 5 Minuten sein. Kurze Vers, kurzes aus der Bibel, ein Gebet. Die Kinder mit dem Segen aus dem Haus schicken in der Früh. Dass sie wissen, da gibt's einen Vater, der ist noch größer als der eigene Vater. Gott sei Dank. Erziehung führt hin zum wahren Vater. Und das müssen sie wissen. Dass der eigene Vater und die eigene Mutter, die geben ihr Bestes, ja, aber am Ende geht es um ihren wahren Vater und der ist im Himmel. Und dahin muss die Erziehung auch geführt werden. Das geht hauptsächlich, würde ich sagen, durch unser Beispiel. Plus dann auch das, was wir unsere Kinder lehren. Das muss was Gewohnheitliches sein, ein Rhythmus sein, im Tag drin, wo die Kinder ihre Lehre, ihre Botschaft bekommen von Gott, vom Glauben und wissen, das ist etwas, was zum Tag gehört. Mein Vater hat mir das vorgelebt. Ich habe immer dieses Bild, wenn es um den Glauben geht, vor Augen, wie er da saß und hat seine Zeit in der Früh mit Gott verbracht. Das hat dazu geführt, dass ich mit 10, 11 meine Zeit in der Früh mit Gott gemacht habe. So ein Kalenderblatt, etwas gelesen, gebetet. Und das ist so, was mir vermittelt wurde, wie mir durch ein Beispiel vor allen Dingen vermittelt wurde, was wirklich wichtig ist im Tag, im Leben. Wir hatten ein sehr offenes Haus, viele Gäste kamen immer rein. Der Umgang mit Geld war so, das ist zweckbedingt gut, dass man es hat, aber mehr nicht. Und das sind alles so Werte, die mir vermittelt wurden, hauptsächlich durch das Beispiel meiner Eltern. Ja, in dem Vers steht noch, gemäß seines Weges. Wisst ihr, liebe Eltern, das ist so wichtig, dass wir mitwachsen, wenn die Kinder älter werden. Mitwachsen bedeutet hauptsächlich immer ein Stück mehr loslassen. Mehr Freiheit, natürlich mit der Verantwortung dazu und den Konsequenzen, die sie selber tragen müssen. Aber immer ein bisschen mehr Freiheit. Mehr davon. Immer ein bisschen mehr. Du immer mehr raus, ihnen immer mehr geben, bis zu dem Punkt, wo wir sie wirklich komplett loslassen müssen. Und wenn sie zu lang zu Hause bleiben und nicht ausziehen, dann müssen wir sie irgendwann mal rausschicken und sagen, so, raus aus dem Haus und rein ins Leben. Das brauchen die. Selbstständig und Freiheit. Wir müssen mitwachsen. Das fand ich sehr herausfordernd, immer zu merken, Moment, jetzt kann ich nicht mehr wie mit einem Sechsjährigen mit ihnen umgehen. Jetzt sind sie 10. Jetzt haben sie schon eine kleine Meinung. Jetzt muss ich da mal hin und her sprechen. Das fand ich enorm wichtig, dass man da nicht stehen bleibt als Eltern. Ich sehe in diesem Vers auch eine aktive Verantwortung. Und das ist genau, was ich beim Sebastian viele Jahre verpasst habe, dieses Zugewandtsein. Zugewandt im Leben drin, wirklich eine Beziehung zu haben. Genau das hat viele Jahre gefehlt. Und dieses richtig, ich nenne es mal anwesend sein, auch das zugewandt und als Väter vor allen Dingen anwesend sein, nach Hause kommen und wirklich da sein, mit ganzem Herzen da sein. Da ist mir spontan der Dieter Pöttke eingefallen mit seinen Mädels. Dieter, ich muss dir einfach hier mal sagen, da bist du für mich ein Paradebeispiel. Zugewandt, anwesend, wie du mit deinen Mädels umgehst. Ich finde, da bist du wirklich ein hervorragendes Beispiel eines Vaters. So, wir kommen zur dritten Übung. Aus Sprüche Kapitel 11. Wir gehen gleich vor. Das heißt, du darfst jetzt die Augen schließen und ich lese Sprüche Kapitel 3, Vers 11 und 12 und wir steigern die Intensität. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Ja, jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Also mit Zucht als Wort verbinde ich immer was Negatives. Da komme ich nicht raus. Ich weiß nicht, was dein Bild gerade gewesen ist von diesen zwei Versen. Deshalb, wenn man nachguckt bei Zucht im Hebräischen, dann steht da Erziehung. Also die Erziehung, mein Sohn, verwirf nicht. Oder auch die Mahnung steht da. Oder die Unterweisung steht da. All das, oder das Belehren, das Zurechtweisen, all das steckt in diesem Wort drin. Also verwirf die Unterweisung nicht. Und dann steht, denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Also, verlass nicht das Zentrum der Erziehung. Es geht immer dabei um die Liebe, um das, was das Kind wirklich braucht, um weiter zu wachsen, um weiter zu kommen. Und das Zentrum ist immer die Liebe. Davon geht das Ganze aus. Für das Kind nicht immer nachvollziehbar, aber das Zentrum ist Liebe. Und das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. So, dann kommen wir jetzt zur vierten Übung. Und da drehen wir jetzt die Hitze richtig auf. Das kann ich nicht anders sagen. Ich werde vier Verse hintereinander weglesen. Und du darfst nochmal die Augen schließen und diese vier Verse dir anhören. Vierte Übung. Sprüche 10, Vers 13. Auf den Lippen des Verständigen findet sich Weisheit, aber der Stock findet sich für den Rücken des Unverständigen. Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten, erzieht ihn bei Zeiten. Sprüche 19, Vers 25. Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug, und weist man den Verständigen zurecht, so wird er auf Erkenntnis Acht geben. Und der letzte, Sprüche 26, Vers 3. Die Peitsche für das Pferd, der Zaum für den Esel und der Stock für den Rücken der Toren. So, jetzt könnt ihr die Augen aufmachen. Was waren das für Bilder? Was wird da vermittelt? Wie würdest du da die Wahrheit drin formulieren in diesen Bildern? Harte, krasse Bilder. Übrigens, Rute, wenn man nachguckt, bedeutet tatsächlich Stab, Stock, Zepter oder auch Volksstamm. So, was für ein Bild steckt da drin, wenn diese Stellen genannt werden, wenn das beschrieben wird? Stab, Stock, Zepter, Volksstamm. Geht man noch ein bisschen weiter ins Hebräische. Erziehungsmittel, Waffe, Hirtenstab. Ein Synonym für Erziehungshandeln. All das steckt in dem Wort Rute. Ich habe mir mal Folgendes kurz geholt im Keller. Stab oder Stock. Wenn das Bild benutzt wird, dann was möchte uns so ein Bild wohl sagen? Ich habe folgende Erfahrung. Das ist wirklich nur meine Erfahrung. Wenn es um diese Bibelstellen geht, die ich gerade gelesen habe mit der Tor, der Narr, der Unverständige, der soll den Stock bekommen. Wirklich. Also ich sitze da mit einem und der lästert von mir aus Gott und ich finde, der ist so unverständig oder nicht nur in Bezug auf Gott, auch sonst. Dann gehört dem echt mit dem Stock der Rücken voll geprügelt. Meine Erfahrung ist, diese Stellen werden immer, immer bildlich genommen. Keiner hat mir je gesagt, weißt du was? Bei manchen Gesprächen musst du echt den Stock dabei haben. Weil wenn das geschieht, so ein Unverständiger, dann musst du mal den Stock nehmen. Das hilft ihm. Interessanterweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei Erziehung, beim Sohn oder beim Knaben, der später auch benutzt wird, schone die Rute nicht, da wird es doch hin und wieder zum Teil wörtlich genommen. Da könnte man sich jetzt die Frage stellen, warum beim Tor nicht wörtlich und warum wörtlich beim Knaben und bei der Erziehung von Kindern. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich möchte auch dazu sagen, wenn man das Ding benutzt und es wörtlich nehmen würde, ohne Verletzungen würde das auf keinen Fall abgehen. Unmöglich. Ein Stock hinterlässt immer, immer Spuren. Ich habe tatsächlich 6 Rabbis angeschrieben. Wer es mich interessiert hätte, sage ich, vielleicht bekomme ich die Antwort noch, aus jüdischer Perspektive, wie lesen Sie diese Stellen? Was steckt für Sie mit Ihrem Hintergrund da drin? Sollte ich die Antwort noch bekommen, ich kann sie bei Gelegenheit euch gerne mal weitergeben. In der Erziehung müssen wir grundsätzlich aufpassen, das steckt auch für mich da drin in so einem Bild, nicht sentimental zu sein. Da geht es nicht darum, dem Kind zu geben, was es möchte, sondern dem Kind zu geben, was es braucht. Und das tut dem Kind in gewisser Weise auch mal weh. Und das müssen wir aushalten können. Das ist so wichtig, dass man an solchen Punkten, wo eine gute Erziehungsmaßnahme wehtut, dass man da nicht sentimental wird und nachgibt. Da geht es nicht darum, was das Kind will, sondern was das Kind dann braucht. So, ich möchte zum Abschluss von den 4 Übungen ein paar allgemeine Hinweise noch geben. In den Stellen mit der Rute und dem oder Stock oder Stab werden immer 2 Adressaten genannt. Das ist einmal der Knabe. Knabe im Hebräischen ist ein junger Mann. Ab Teenageralter, frühestens ab Teenageralter aufwärts. Für den Stock. Sohn wird genannt. Sohn ist ohne Altersangabe, aber man muss grundsätzlich sagen, dass die Sprüche sich grundsätzlich an junge Erwachsene, an Jugendliche. Es gibt also keine spezifischen Ansagen oder Erziehungsmaßnahmen an kleine Kinder. Das findet man in den Sprüchen nicht. Wir schauen mal ganz kurz rüber in das Neue Testament. Keinerlei Andeutung auf körperliche Erziehung von Kindern mit Stock oder sonstigen Dingen. Manchmal lieben wir ja die Frage, was würde Jesus tun? Das ist natürlich nicht das Argument, weil wir wissen es ja nicht wirklich, aber manchmal stellen wir uns ja gerade deshalb die Frage, was würde Jesus tun? Würde er diese Erziehungsmaßnahme ergreifen? Tatsächlich gibt es einmal oder ein paar Mal die Zuchterziehung, aber dann für Erwachsene im Neuen Testament. Da steht zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 6, ihr braucht nicht aufschlagen, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er oder den erzieht er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Da geht es dann um Erziehungsmaßnahmen Gottes für uns Söhne Gottes. Noch ein paar kurze Hinweise. Töchter werden gar nicht erwähnt. Zumindest, ich habe es mehrmals die ganzen Sprüche durchgelesen. Wenn es darum geht, Mütter, wenn, dann nur in der Nebenrolle. Wahrscheinlich, weil der Sohn so eine immense Bedeutung hatte damals. Der war ja wirklich der kleine König. Trotzdem gibt es natürlich ganz viele Wahrheiten für alle Beteiligten. Für kleine Kinder, für Jugendliche, Mutter, Vater und so weiter. Also wir sehen, das Buch Sprüche, Bilder reden zu uns. Es werden Vergleiche gezogen. Und wir müssen gucken, was ist die Wahrheit, die da drin steckt für mich. Stecken Gottes Ordnungen drin? Diesen müssen wir uns auch fügen, unterordnen. Das ist so eine gute Ordnung, wenn man sich Gottes Ordnungen unterordnet. Und das ganze Buch hat immer wieder diese erzieherischen Absichten. Ja, dann komme ich zu meinem 2. Punkt. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Jetzt mal zum Thema Hannah. Ich habe tatsächlich mal mich hinreißen lassen und habe die Bibel auf die Hannah geworfen. Das ist jetzt kein Bild, das war wirklich so. Zum Glück habe ich Handball gespielt viele Jahre und wusste, wohin ich werfe. Aber ich habe die Bibel auf Hannah geworfen. Daran erinnere ich mich noch und sie auch. Ich erinnere mich auch an die letzte verbale Demütigung. Das heißt, dieses die Macht der Worte benutzen und auf sie einzureden und sie zurechtzustutzen. Einfach so außer Kontrolle, diese Worte. Ja, was macht man, wenn sowas passiert? Wenn man so entgleist, dann hilft uns wiederum ein Vers aus den Sprüchen. Da könnt ihr gerne jetzt mal aufschlagen, und zwar Sprüche Kapitel 28, Vers 13. Sprüche Kapitel 28, Vers 13. Wer seine Verbrechen zudeckt, Verbrechen bedeutet Übertretungen oder Treuebruch, wer das zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Liebe Eltern, wir müssen uns bei unseren Kindern entschuldigen, wenn wir entgleisen. Worte benutzen, die Selbstbeherrschung verlieren, dann müssen wir zu dem Kind gehen und sagen, das tut mir wirklich leid. Bitte vergib mir. Das kommt nicht mehr vor. Oder sich auch noch Konsequenzen auferlegen. Je nach wie drastisch das war, sollte man sich selber auch Konsequenzen auferlegen. Ich habe der Hannah damals gesagt, sollte das je wieder vorkommen, dass ich die Bibel werfe, dann zeige ich dir einen Flug nach London. Weil das sind Sachen, die dürfen kein zweites Mal passieren. Dieses an die Wand reden, verbal, dieses Demütigen auch, mit dieser Macht, die man hat als Erwachsener, das darf nie wieder vorkommen. Wisst ihr, ich bin groß geworden selber in einer Familie mit meinen Eltern. Es wurde bei uns zu Hause nie geschrien. Es gab kein Geschrei bei mir zu Hause, kein Gezeter. Ich wurde nie mit Worten verbal klein gemacht. Ich kann mich nicht an Worte erinnern, die verletzend waren, weil sie aus einer Emotion raus beleidigend waren. Also ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, meine Eltern selbstbeherrscht, Wahrheit, Klarheit, Grenzen, aber alles immer auch in einem freundlichen Rahmen. Ich habe in meiner Klasse 6, ich bin Klassenlehrer von Klassen 6, gesprochen. Die dürfen chatten bei unserem Tool in der Schule. Und ich habe ihnen gesagt, ich finde es sehr gut, dass ihr chattet. Vor allem in diesen Zeiten, wenn ihr euch nicht seht. Aber hier ist die Orientierung. Und dann habe ich ihnen aus der Bibel einen Vers rausgesucht. Und der heißt, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Und jetzt, liebe Klasse 6, habe ich gesagt, viel Spaß beim Chatten. Jetzt könnt ihr loschatten. Aber guckt auf die Orientierung in Epheser 4, Vers 29. Und da sind wir bei dem Punkt, was für eine Familienatmosphäre schaffen wir zu Hause? Ist es Freundlichkeit und Respekt? Ist das die Atmosphäre, die wir prägen? In dieser Atmosphäre durfte ich aufwachsen. Freundlichkeit und Respekt. Wisst ihr, ich hätte die Freiheit gehabt, Sachen zu machen, die mir liegen, die ich wollte. Da wurde nicht immer gesagt, ja, ist das gut und solltest du nicht und könntest du nicht. Das ist auch eine Atmosphäre der Freiheit, die da entsteht. Und dafür, liebe Eltern, dafür müssen wir sorgen. Und denkt dran, eine Entschuldigung, die ist nötig, wenn du entgleist. Sprüche 24, wir kommen langsam zum Ende. Sprüche 24, da dürft ihr wieder aufschlagen, Verse 3 bis 4. Sprüche 24, Vers 3 bis 4. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Wisst ihr, das klingt, liebe Ehepaare jetzt mal, das klingt nach Zusammenarbeit, nach einem Miteinander. Nicht gegeneinander. Nicht gegeneinander ausspielen. Das klingt nach einem, wir machen das miteinander und wir ziehen zu Hause in der Erziehung an einem Strang. Wenn das nicht gegeben ist, tut mir leid, wenn ich das so platt sagen muss, aber dann vergiss es. Dann kannst du es wirklich lassen. Wenn ihr nicht einig seid, ganz grundsätzlich in der Erziehung, dann werdet ihr, und ich sage das mal so deutlich, keinen Erfolg haben können. Das geht einfach nicht. Noch ein kleiner Tipp für die Eltern, schütze diese Beziehung, deine Beziehung zum Ehepartner. Die Kinder haben nicht das Recht, dich zu vereinnahmen, das darfst du nicht zulassen. Du hast die Möglichkeit, Schranken zu setzen und sie zu trainieren, dass sie wissen, und jetzt brauchen Mama und Papa ihre Zeit. Und jetzt bleibt ihr im Kinderzimmer und ihr spielt. Aber wir haben jetzt eine, wir haben es immer genannt, eine Mama Papa-Zeit. Meine Kinder verdrehen jetzt wahrscheinlich die Augen, wenn sie das hören. Dann, um das zu schaffen, braucht man gute Ratgeber. Und deshalb komme ich zu meiner letzten Bibelstelle und die ist aus Sprüche Kapitel 15, Verse 13 bis 15. Sprüche 15, 13 bis 15. Entschuldigung. Ich habe gerade festgestellt, dass ich gar keinen Vers zum Freundlichkeit gelesen habe. Das möchte ich unbedingt noch nachholen. Die Zeit gibt es noch her. Also nochmal ganz kurz zurück zum freundlichen Reden. Sprüche Kapitel 13. Hier sind wir beim Thema Kommunikation, was Mathis auch im Video angesprochen hat. Sprüche 13, Vers 3. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Wieder so ein Bild. Mund. Selbstbeherrschung steckt da für mich drin. Pass auf, was du sagst. Und wie du es sagst. Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Na, das kennen wir. Schnell wieder zurück, sich entschuldigen. Und dann die sanfte Antwort wieder anwenden. Sprüche 26, Vers 24. Auch nochmal übers Reden. Mit seinen Lippen verstellt sich der Gehässige, aber in seinem Innern hegt er Betrug. Entschuldigung, das war die falsche. 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Das siehst du mal, ein freundliches Wort, Heilung für das Gebein. Ja, wie wird zu Hause geredet? Miteinander und übrigens auch über die nicht da sind. Wie wird geredet? Über die Lehrer, über die Erzieher in der Kita, über Freunde, über den man in der Stadt getroffen hat. Was für eine Atmosphäre prägst du durch dein Reden? Genau, jetzt springen wir wieder zum Ratgeber und kommen zur letzten Stelle in Sprüche Kapitel 15. Weil ich glaube, es gibt ein Riesenbedürfnis für alle, die Kinder erziehen. Und da gehe ich tatsächlich von mir aus, was ich als ganz großes Bedürfnis immer gebraucht habe. Sprüche 15, 13 und 15. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist der Geist niedergeschlagen. Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Also zum einen brauchen wir Eltern so viel, ich nenne es mal nicht Ratgeber jetzt, sondern Mutmacher. Jedes Mal, wenn mir jemand Mut gemacht hat, das konnte auch in einfachen Sätzen gewesen sein, wie das wächst sich raus oder das wird schon, das endet gut. Also das war immer, ich würde sagen, ich war wie ein trockener Schwamm, der diese Sätze von den Mutmachern gebraucht hat. Wir hatten auch das Privileg, ungefähr 15 Jahre lang wöchentlich die Möglichkeit zu haben, mit Ratgebern zusammenzusitzen und Mutmachendes zu hören. Jede Woche, gleicher Tag, gleiche Zeit, fast 15 Jahre lang. Und der Wert war natürlich enorm. Danke an all diejenigen, die da auch nur ein mutmachendes Wort zu uns gesagt haben. Ja, ich würde gern euch, liebe Eltern, und wenn du alleinerziehend bist, umso mehr dich vom Gefühl her mit dem ganzen Segen Gottes jetzt überschütten, damit du Freude gewinnst immer wieder, Kräfte, Weisheiten, Mutmachendes hörst und erfährst. Das wünsche ich dir so sehr, weil das brauchen wir als Eltern oder Erziehende so sehr. Wir kommen zum Ende und wir nehmen das Abendmahl zu uns. Und ich muss euch was zeigen. Interessantes Bild, ne? Wieder so ein Gleichnis. Jesus sagt, wisst ihr was? Ich bin das Brot des Lebens. Wenn du davon isst, dann kriegst du das ewige Leben. Also iss davon und denk dabei daran, wer ich bin und was ich für dich gemacht habe. Und dann, ja, das Blut. Wisst ihr was? Das ist mein Blut, das habe ich vor euch vergossen. Denkt dran, wenn ihr davon trinkt. Das ist ein Bild für mein Blut. Dann erinnert euch, was das Blut bewirkt hat. Die ganze Reinigung. Die ganze Freiheit. Schluss mit der Knechtschaft von Sünden. Zu mir gekommen. Angekommen. Heimat gefunden. Denkt dran. Deshalb dürft ihr das nehmen und als Bild dann an mich denken. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dich als den anzuerkennen, der du wirklich bist. Du hast dein Leben gegeben, dein Leib, dein Blut, und du hast es nicht gescheut, es bis zum Ende zu führen. Bis zu dem Punkt, wo du am Kreuz gehangen bist und gesagt hast, so und jetzt ist es vollbracht für meine Söhne und meine Töchter auf der Erde. Und dafür danke ich dir und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.